In wen warst du mehr verliebt? In Hannelore Elsner oder in...
Ja, Uschi.
Ah, in Hannelore Elsner. Ja. Das war der Schwarm für die erste Chance.
Ja, und ich durfte sie zum Schluss des Films küssen.
Aha.
Da habe ich, auf die Szene habe ich hingefiebert.
Hast du die Proben in die Länge gezogen?
Nein, das nicht, aber also auf die bin ich wirklich abgefahren.
Der Schauspieler Hansi Kraus hat mit tollen Kolleginnen zusammengespielt und natürlich auch mit tollen Kollegen. Bekannt ist er natürlich vor allem durch die Lausbuben- und Lümmelfilme, die ihn schon Mitte der 60er Jahre zum Kinder- und dann zum Teenie-Star gemacht haben. Danach kam aber ein Loch, die Karriere kam ins Stocken. Und wie toll Hansi Kraus darauf reagiert hat, das hören wir ja gleich. Hansi Kraus spricht aber auch über seine große Liebe. Nein, nicht Hannelore Elsner, sondern seine Bärbel, mit der er mittlerweile 50 Jahre verheiratet ist. Er rechnet mit seinen Eltern und mit seinem Bruder ab und er erzählt, warum Peter Alexander für ihn kein guter Kollege war. Hansi Kraus im Promi-Talk. Ich wünsche viel Spaß.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Hansi Kraus ist bei mir. Hansi, herzlich willkommen.
Hallo.
Freue mich sehr. Besuch aus Bayern.
Ja.
Und wir haben es direkt gemerkt, weil du, als du hier ankamst, hast du um eine Semmel gebeten.
Ja.
Wo normalerweise Brötchen oder Weckle über den Tresen
gehen. Ach so.
Ja. War sie genießbar, die Semmel?
Ja, hat gut geschmeckt, doch.
Ja. Ja. Ich habe eigentlich gedacht, du bestellst ein Weißbier dazu, aber das ist da.
Ja, aber nicht vor der Sendung.
Wir hätten sicher noch irgendwo, in irgendeinem Kühlschrank liegt noch eins. Vielleicht nachher.
Vielleicht nachher.
Ja. Ja. Okay. Du bist mit dem Zug aus München angekommen, nur 8 Minuten Verspätung.
Ja.
Das ist rekordverdächtig.
Ja, ich fahre schon lange nicht mehr Zug, weil es mir so auf die Nerven gegangen ist mit den Verspätungen und mit den Anschlusszügen. Also das ist, ich bin immer auf Kohlen gesessen, hoffentlich kriege ich den Anschlusszug. Ja. Ich bin mal auf Tournee mit der Deutschen Bahn unterwegs gewesen. Also ich bin immer mit dem Zug zum Spielort gefahren und das war der Horror.
Okay.
Also 3 Jahre lang. Und dann habe ich gesagt, nee, ich mag nicht mehr.
Die Tournee abgebrochen dann deshalb, oder?
Ja, wir hatten dann eine längere Pause und dann hat es geheißen, sie hätten wieder ein paar Spielorte und ob ich da wieder mitmache. Und dann habe ich gesagt, nee, lieber nicht.
Mhm.
Geht mir zu sehr auf die Nerven.
Ja, die Bahn hat jetzt eine neue Chefin, jetzt wird alles besser.
Ja, natürlich. Ja.
Und apropos Chefin, du hast, wenn ich richtig gerechnet habe,
auch eine Chefin,
auch eine Chefin daheim. Die, ihr habt goldene Hochzeit gefeiert dieses Jahr. Ist das richtig oder habe ich mich da jetzt verrechnet?
Ja, wenn die goldene, die 50-jährige.
50, ja.
Ja.
Oder? Ist doch so.
Ja, ja.
Silbern 25, Gold 50.
Ach, wir feiern sowas nicht. Also das
ehrlich?
Nee, mein Gott, ich mag auch keine Geburtstage feiern. Mhm. Ich bin froh, wenn ich mal an meinem Geburtstag meine Ruhe habe.
Ja, Geburtstag vielleicht, weil man alleine so im Mittelpunkt steht, aber jetzt als Ehepaar 50 Jahre, ist ja schon eine Wahnsinnsstrecke, die man zusammengegangen ist.
Dass man so lange miteinander ausgehalten hat, ja. Aber die sind so schnell vergangen, die 50 Jahre. Weil ich verstehe mich mit meiner Frau so gut, dass eben es 50 Jahre gehalten hat. Aber naja, man hätte es schon feiern können. Aber, meiner Frau war das nicht so wichtig und mir auch nicht.
Du, wir geben dir nachher noch ein paar Semmeln mit.
Ja, gut.
Und ein Weißbier.
50-Jährige.
Und dann feiert ihr mal schön nach, okay. wenn du dann hier warst. Aber es ist eigentlich erstaunlich. Deine Barbara hast du kennengelernt in einer Zeit, wo viele, glaube ich, gedacht haben, oh, der Hansi, der ist bestimmt mit Hannelore Elsner schon über alle Berge oder mit der wunderschönen Uschi Glas oder so. Aber Barbara war eine Nachbarschaftsbekanntschaft, oder? Ihr habt euch schon ganz lang gekannt.
Ja, das war eine irre Geschichte eigentlich, weil ich bin von Giesing, also mit meinen Eltern damals noch, von Giesing, ich war 15, von Giesing nach Milbertshofen gezogen. Das sind Stadtteile in München. Und weil uns die Wohnung zu klein geworden ist und in der Nachbarschaft hat die Bärbel gewohnt. Und man hat sich kennengelernt, weil sie direkt im Haus daneben gewohnt hat. Und ja, ihre Augen haben mich fasziniert, auch, naja, sie hat mich fasziniert, das war sie, also, wir mussten irgendwie zusammenkommen. Später hat sie mir dann erzählt, sie hat meine Filme angesehen und hat alle angeschaut, wegen mir, und hat ihrer besten Freundin, mit der sie damals im Kino war, gesagt, den lerne ich kennen. Und ich habe mir das dann von der Freundin bestätigen lassen, weil ich habe sie nicht geglaubt.
Also sie hat es zu einem Zeitpunkt gesagt, als ihr noch keine Nachbarn war.
Genau. Und dann bin ich in die Nachbarschaft gezogen und dann hat sie mich kennengelernt.
Ja. Und trotz, damals gab es ja einen unheimlichen Star-Rummel um dich. Du warst auf jeder Bravo und warst ein wirklich großer Star. Und das hat aber trotzdem dich nicht irgendwie abheben lassen, sodass du gesagt hast, dass das Mädel vom Nachbarhaus, das ist jetzt unter meiner Würde oder so. Weißt du, wie man so reagieren könnte?
Dieser Star in Anführungsstrichen Rummel hat mich eher genervt.
Ja?
Ja, ja, weil jeder hat sich alles, wenn man mich erkannt hat, und ich war ja damals 12 Jahre alt, als ich angefangen habe, die Erwachsenen haben sich dann rausgenommen, mich aufzuhalten, mich festzuhalten, mit mir ein Gespräch anzufangen. Das war mir alles lästig. Ich wollte mal einfach meine Ruhe haben. Filme drehen war zwar lustig und hat mir Spaß gemacht, aber dann wollte ich meine Ruhe haben.
Ja.
Und die hatte ich nicht, weil ich eben so bekannt war.
Und da fällt mir jetzt ein, deine Mutter war, glaube ich, man hätte jetzt gesagt, wer es jetzt würde zum Eiskunstlauf gehen, da würde man sagen, das ist die typische Eiskunstlaufmama.
War sie, ja.
Die hat dich schon so ins Rampenlicht geschoben und hat auch gesagt, hier übrigens, mein Hansi. So.
Ja, wenn wir waren mal beim Skifahren und da war eine Schulklasse, Mädchenschulklasse und die haben mich erkannt und dann musste ich Autogramme geben.
Ja.
Meine Mutter hat sofort stehen geblieben, hat reingebildet, hat das Ganze organisiert. Mein Vater hat gesagt, auf Wiedersehen, ich bin zum Skifahren hier, macht ihr mal, ich gehe zum Skifahren. Dem war das auch eher lästig. Mhm. Meine Mutter, wenn da 3 Leute zusammengestanden sind und einer wusste nicht, wer ich bin, dem musste sie das auf die Nase binden. Mhm. Und ich wollte, wie gesagt, meine Ruhe haben. Weil jeder hat gesagt, ach, das ist ja der Hansi. Ja, sag mal, ich bin da.
Nee. Aber das Filme machen, du hast gerade gesagt, das Filme machen hat Spaß gemacht.
Ja.
War das so? War das die ganze Zeit so? Oder?
Nicht von Anfang an.
Nein,
ich habe ja damals die Rolle gekriegt durch die Abendzeitung. In der Abendzeitung ist gestanden, sie suchen einen Lausbuben.
Mhm.
Und ich habe keine Zeitung gelesen in dem Alter damals. Ich bin da damals nach Hause gekommen und mein Großvater hat gemeint, du wirst jetzt ein Star. So, ja, ist gut. Und dann hat man mir eröffnet, dass in der Abendzeitung steht, die suchen einen Lausbuben für den Film. Und wenn man da mitmachen will, dann muss man ein Bild hinschicken und eine Lausbubengeschichte hinschreiben.
Mhm.
Mir war das alles lästig, weil ich mir erstens keine Chance ausgerechnet habe. Und zweitens hatte ich meine Hausaufgaben schon gemacht und jetzt noch einen Brief schreiben am Abend, das war mir zu viel.
Mhm.
Aber ja, mit sanfter Gewalt hat man mich gezwungen, also habe ich es gemacht. Und dann haben die das alles an die Produktion geschickt. Das Bild übrigens von mir war ein postkartengroßes Bild, wo ich gerade aus der Isar steige. Und ich war auf der Postkarte vielleicht 3 Zentimeter hoch.
Okay. Ja.
Mit Taucherbrille, wie ich gerade aus der Isar komme.
Mhm.
Und diejenige, die das Foto ausgesucht hat, die hat mir später erzählt, sie hat das Foto 3-mal weggelegt, bevor sie es dann doch dazu genommen hat, aufgrund meiner Figur. Weil ich stand da in Badehose und Taucherbrille. Und von meinem Gesicht hat man fast nichts gesehen, weil ich die Taucherbrille auf hatte. Und so bin ich überhaupt in die engere Wahl gekommen.
In die erste Runde. Da waren aber, wenn ich es richtig weiß, noch wahnsinnig viele Jungs da.
Ja,
oder?
So, ich weiß nicht genau, man hat mir gesagt, 150 oder so.
Aha.
Wir waren alle eingeladen in Franziskaner, so eine große Wirtschaft in München. Und vor uns stand ein Bier, eine Leberkässemmel und eine Zigarre.
Für 11-, 12-jährige
Jungs? Ja, ja.
Aha.
Weil der Ludwig Thoma das in dem Alter schon alles konsumiert hat.
Mhm.
Ich habe natürlich das Bier und die Zigarre stehen lassen und liegen lassen. Also habe die Semmel gegessen. Und dann ist mir aufgefallen, dass da ein Typ rumgelaufen ist und einige aufgefordert hat, die Adresse zu hinterlassen.
Aha.
Und ich habe mir gedacht, wieso? Mich hat er nicht aufgefordert. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt schon hier bin, dann bin ich da auch hingegangen und habe mir auch meine Adresse hinterlassen.
Unaufgefordert?
Ja. Ich hatte einen Freund zur Verstärkung dabei.
Mhm.
Der ist dann auch mitgegangen, der hat auch seine Adresse hinterlassen. Naja, und dann war ich schon einen Schritt weiter. Und der nächste Schritt war dann hat man mich vor die Kamera gestellt und da hat man unsere Kameratauglichkeit geprüft.
Musstest du dir einen Satz sagen? Oder,
nein.
Oder
nein,
nur dastehen erstmal?
Ja, man hat uns interviewt, mehr oder weniger vor der Kamera. Und ich war Kamera gewöhnt von meinem Vater. Der hat mich dauernd mit Super 8 aufgenommen und fotografiert und alles Mögliche. Es war sein Hobby. Also ich hatte keine Kameraangst.
Ja.
Da dann war das geregelt und beim nächsten Mal haben wir dann eine kleine Szene auswendig gelernt und haben das mit einer Schauspielerin, glaube ich, vor der Kamera vorführen müssen. Ja, und dann zum Schluss war ich der Lausbub. Also und, ja, und dann hatte ich meinen ersten Drehtag.
Ja.
Und dann und man hat mir erklärt, wie schön es ist, einen Film zu drehen und die Erwachsenen zu ärgern und hat mir das in den buntesten Farben geschildert und ich habe mich wahnsinnig gefreut auf den ersten Drehtag. Und am Ende des Tages habe ich gesagt, wisst ihr was, nehmt den Zweitplatzierten, ich habe keinen Bock mehr.
War es zu anstrengend, war es zu stressig?
Man hat mich behandelt wie ein Profi. Man hat keine Rücksicht erstens auf mein Alter und auf meinen Laienstatus genommen, ja. Also das war mir einfach zu stressig.
Und haben die dann was geändert? Haben gesagt, ja Mensch, klar, der ist 12, wir müssen da mal ein bisschen...
Vor allem, wir haben das in den Ferien gedreht. Und die Ferien waren für mich Ferien. Das war die schönste Zeit im Jahr. Und da sollte ich arbeiten, die ganzen Ferien. Und später hat man mir erzählt, dass der Regisseur, das war der Keutner damals, gesagt hat, sie sollen mir mehr Freiraum lassen, mich ein bisschen an der langen Leine lassen.
Okay.
Und ab nächsten Tag hat es funktioniert.
Aha. Trotzdem, das war ja die Frage, ob du das von Anfang an gleich genossen hast. Nein, also nicht. Ja?
Nein,
du
nein,
wolltest
nein.
eigentlich.
Der erste Drehtag war.
Ja, genau.
Also.
Und dann hat sich's aber doch gut angefühlt oder hast du?
Ja, nein. Und dann hat man mich wirklich kindgemäß behandelt. Und ich habe das natürlich ausgenutzt. Und damals war es noch so. Damals waren die Drehzeiten viel länger, heute geht das alles viel schneller. Und dann habe ich gefragt, also wie lange habe ich jetzt Zeit, weil umgebaut werden musste auf ein anderes Motiv. Und dann hat es geheißen, naja, so eine Stunde oder was. Sag ich, okay. Und wir haben damals in Beuerberg gedreht, das ist so ein Vorort von München. Und da habe ich über kurz oder lang die ganzen Kinder da gekannt und war mit denen unterwegs.
Bis ab.
Und war
in der Pause.
Ab und habe natürlich nicht auf die Uhr geschaut. Und dann hat man mich immer gesucht und hat geflucht auf mich. Und das war so ein, für mich so ein Running Gag, dass ich immer gesucht worden bin, immer verflucht worden bin und man mir teilweise Prügel angedroht hat, wenn ich nicht vor Ort bin. Und dann habe ich mir in den Bavaria-Studios, habe ich mir dann wirklich mal was geleistet. Und zwar war unser Wohnzimmer... Also
Das Filmwohnzimmer.
Ja. Also das Haus, in dem wir gewohnt haben, war innen in der Bavaria aufgebaut. Außen war es in Beuerberg. Und ich hatte eine Szene, wo ich wusste, ich musste nichts sprechen. Ich musste nur anwesend sein. Und war voll geschminkt und in Kostüm, also fertig.
Fix und fertig, ja.
Und es war aber noch niemand vor Ort. Und in der Dekoration stand eine Riesenkiste.
Ich ahne, was kommt.
Da habe ich mich in die Kiste gesetzt, Deckel zu und dann gewartet, bis die ersten Leute kamen. Dann kam erst der Kameramann, hat alles eingeleuchtet. Dann, als alles fertig war, kamen die Schauspieler, die Text hatten. Die haben dann den Text geübt und Gänge geübt und so. Dann hat es plötzlich geheißen, ja, wo sind der Hansi? Ja, der Grippe ist schon wieder unterwegs, jetzt müssen wir wieder suchen. Und wie sie alle gekommen sind, waren sie wieder weg. Dann bin ich aus der Kiste raus und habe mich draufgesetzt, habe gewartet, bis der Erste ankam. Das war, glaube ich, der Beleuchter oder der Kameramann. Der hat mich natürlich dann auch dementsprechend zum Minna gemacht. Und dann sagt er, wo warst du denn wieder? Sag ich, immer vor Ort. Ach, Schmarrn. Dann habe ich gesagt, ihr seid, dann habe ich den, die ganze, die habe ich immer erzählt, was ich alles gehört habe.
Immer vor Ort.
Ich war immer vor Ort. Da hätten sie mich wirklich beinahe gelüncht.
Also das heißt, der Lausbub Hansi, der den Lausbub gespielt hat, der war gut besetzt und hat da schon auch die Grenzen ein bisschen ausgetestet.
Ja, ja, ja. Vor allem, ich habe ja auch damals noch nicht darüber nachgedacht, was das alles für Geld kostet.
Ja, klar. Ja.
Wenn da eine Stunde oder anderthalb auf mich gewartet werden muss.
Ich habe vor einiger Zeit ein Interview mit dir gehört, da hat der Gastgeber dich immer wieder so in die Millionärsecke drücken wollen. Der hat immer gesagt, ja, und dann hast du doch 5 Lausbubenfilme und 7 Lümmelfilme. Du warst dann bestimmt doch schon ganz früh Millionär. Mhm. Und du hast immer so nur gesagt, für den ersten Film gab es, glaube ich, 3.000 Mark und dann 5.000 und dann vielleicht dann mal 8 oder
genau.
So.
Ja, ja, ja.
Also da war natürlich von Millionär gar nichts
nicht
zu spüren. Aber das war so die Erwartung eigentlich immer, dass man sagt, ja, ein Filmstar, der muss doch jetzt der, quasi auf
der Rosen, muss Kohle haben.
Der muss richtig genau. Kohle haben. Hat das genervt?
Nee, also das ist mir, war mir nicht so bewusst. Also da bin ich auch nicht angesprochen worden drauf.
Nee.
Was mich genervt hat, war dann die Tatsache, dass ich irgendwann eben die Bärbel geheiratet habe.
Ja.
Und wir ein Kind gekriegt haben und in einer Wohnung in Schwabing gewohnt haben mit 70 Quadratmeter und kein Kinderzimmer hatten.
Mhm.
Und das ging aber, solange die Kleine nicht älter als 3 war. Und dann haben wir gesagt, ja, wir brauchen eine größere Wohnung.
Mhm.
Und meine Eltern hatten in Taufkirchen, das ist auch ein Vorort von München, ein Reihenhaus mit 140 Quadratmeter und da haben die 2 drin gewohnt.
Mhm.
Und dann bin ich halt zu meinen Eltern und habe gesagt, also sagt mal, wie ist denn das? Ihr habt doch das Haus von meinem Geld gekauft. Ja, nein, nicht nur. Sag ich, ja, na gut, und wie viel von meinem Geld steckt drin und wie viel von eurem Geld? Dass wir da vielleicht auf den Nenner kommen und wir in das Haus einziehen, weil wir wollten noch ein zweites Kind. Und dann hat meine Mutter zu mir gesagt, wieso, was, wie, Geld, dir gehört gar nichts. Ja, da habe ich auch so geschaut, ja.
Ich schaue gerade etwas entgeistert,
ja.
Weil die haben deine Gagen da reingebuttert.
Ja, in das Haus, ja. Und das hat damals 140.000 Mark gekostet. Das war noch billiger damals
als
heute. Ja. Und dann hatte ich einen Freund, dessen Bruder war Rechtsanwalt, habe mich an den gewandt und der hat dann das Ganze auseinanderdividiert und mich dazu aufgefordert, meine Eltern zu verklagen, weil es doch sehr undurchsichtig war, die ganze Finanzlage. Habe ich natürlich nicht gemacht. Also sie waren ja schon entsetzt, dass ich überhaupt einen Rechtsanwalt eingeschaltet habe. Aber das habe ich natürlich damit begründet, dass ich wissen wollte, was ist mein, was ist euers. Ja. Und dann habe ich sie natürlich nicht verklagt. Und dann musste ich meinem Bruder, meinen Eltern noch 20.000 Euro zahlen, Mark damals noch, und durfte in das Haus einziehen, das allerdings lange noch nicht abgezahlt war. Da haben wir noch lange daran abgezahlt. Also von wegen Millionär.
Aber wenn ich das jetzt so höre, dann, ich meine, entschuldige, würde ich sagen, deine Eltern haben dich beschissen.
Ja, natürlich. Ja, und dann waren meine Eltern sind gestorben, dann hat mich mein Bruder beschissen. Meine Eltern hatten eine Eigentumswohnung, die keinen unerheblichen Wert hatte. Und die hat sich mein Bruder schenken lassen, ohne dass ich irgendwas davon wusste. Und dann, nachdem mein Vater als Zweiter gestorben war, habe ich ihn gefragt, ja, was ist mit der Wohnung, wie teilen wir uns das auf? Dann hat er mir den Rechtsanwaltsschreiben geschickt, wo eben drin stand, dass die Eltern ihm die Wohnung geschenkt haben. Zack.
Bitter.
Ja.
Hast du mit deinem Bruder noch zu tun? Wahrscheinlich nicht, oder? Oder gab es da eine Versöhnung manchmal?
Nein, ich hatte vorher schon nicht viel am Hut mit ihm und danach... haben wir uns nie wieder gesehen.
Aber hast du dir, du wirst dir die Frage gestellt haben, warum das zwischen dir und deinen Eltern so ungut lief? Hast du ihnen, jetzt fange ich einfach mal so an, hast du ihnen Grund gegeben, dass sie gesagt haben, der Hansi irgendwie, der entfernt sich von der Familie oder der ist,
Was heißt Grund gegeben? Also von meiner Warte her aus nicht. Vielleicht aus ihrer Sicht habe ich ihnen vielleicht Grund gegeben, weil ich war, wie gesagt, wie du ja gesagt hast, gut besetzt und war eben ein Lausbub und habe schlechte Schulzeugnisse nach Hause gebracht.
Mhm.
Also was Ludwig Thoma ja auch gemacht hat, ja. Und trotzdem ist aus ihm was geworden.
Ja.
Und habe halt viel Blödsinn gemacht in meinem Alter. Ich war ja Kind, ja. Also
das darf ja kein Grund sein, dass man sich
kann abwendet. Ich mir auch nicht vorstellen. Ja. Aber ich denke, meine Eltern haben mich meine Mutter vor allem als Goldesel betrachtet.
Mhm.
Und sie haben mich ja in ihren Augen, das war ja auch so, zur Schauspielerei gebracht.
Mhm.
Ja. Und deswegen haben sie wahrscheinlich
gemerkt, das ist ihr Verdienst.
Ihr Verdienst.
So, sie haben die Arbeit geleistet.
Ja. Ich weiß es nicht.
Mhm, heftig. Weil du gerade gesagt hast, schlechte Schulnoten nach Hause gebracht. Also du hast den Thoma da ganz gut verkörpert, auch im echten Leben. Stimmt's, dass du vom Gymnasium geflogen bist? Also dass die gesagt haben, wenn du weiter drehst, hier den Schauspieler machst, dann schmeißen wir dich vom Gymi.
War das tatsächlich? Ja, ich war ein schlechter Schüler, wie gesagt, und hatte größere Schwierigkeiten in Mathe und Physik und Englisch. Englisch ging dann irgendwann mal, da ist bei mir das Zehnerl gefallen und ich habe es kapiert, was Englisch bedeutet und wie man damit, also jedenfalls da ging es dann. Mhm. Oh, aber Mathe und Physik, Fünfer. Mhm. Und dann habe ich den ersten Film gedreht, ausschließlich in den Sommerferien. Ja. Und nachdem ich wieder in die Schule gegangen bin nach den Sommerferien, kam der Vertrauenslehrer zu mir und hat gesagt, Krause, wenn du noch einen Film drehst, fliegst du von der Schule. Sag ich, ja, aber Herr so und so, wir haben den Film rein in den Ferien gedreht, die Schulzeit ist davon überhaupt nicht betroffen. Mhm. Hat er gesagt, nee, das ist egal, du bist so ein schlechter Schüler, du brauchst die Ferien zum Nachlernen. Mhm. Tja, ja, gut, habe ich meine Leistung in Physik und Mathe nicht unbedingt verbessert. Im Gegenteil, ich bin dann auch vom Mathelehrer, der witzigerweise auch Kraus geheißen hat, das habe ich mal gemerkt, gemobbt worden. Also ich bin wirklich fast jede Mathe- oder Physikstunde, das war ein Lehrer, ja, an die Tafel geholt worden und durfte man nicht können beweisen. Ja, ja.
Scheußlich.
Ja, aber ich konnte ihm nicht böse sein irgendwie. Das war so ein kleiner, so ein Zwerg, so eine graue Maus in einem grauen Anzug. Und irgendwie war er schon ganz witzig. Aber er hat, wie gesagt, er hat mich gemobbt. Na ja, gut, und der Erdkundelehrer, das war allerdings echt eine Sau. Mhm. Das war so ein junger Schnösel und der wollte mir dann auch noch eins reindrücken. Mhm. Da hatte ich dann in Erdkunde hatte ich immer eine 3. Das war so ein Fach, das musste man nicht lernen. Das hat man so drauf gehabt. Also, und der hat mich so weit gebracht, dass ich in Erdkunde eine 5 hatte. Also da hatte ich dann 3 Fünfer. Die 2 hätten gereicht. Mhm. Da hatte ich dann 3 Fünfer im Zeugnis und dann bin ich geflogen. Mhm. Das war's dann.
Hast du dem Mathe- und Physiklehrer oder dem Erdkundelehrer Juckpulver aufs Klopapier drapiert?
Weißt du, das war in der nächsten Schule.
Weil das war in der nächsten Schule. Ja, da wurde es also nicht besser unbedingt mit dem Betrag.
Ich bin dann auf der Realschule und da hatte ich schon meinen Ruf als Lausbub und so. Mhm. Und komischerweise, da waren die Lehrer begeistert von mir, dass ich der Lausbub bin.
Dass du die Filme machst, da war das eben kein Makel.
Nein, und ich hatte keine Schwierigkeit. Ich hatte plötzlich in Mathe hatte ich eine 3, in Physik eine 3. Ja. Der Lehrer hat mich gemocht, ich habe ihn gemocht. Es war, aber es liegt nicht immer an den Schülern, wenn Schüler schlecht sind. Nein, es liegt schon an den Lehrern auch. Ja. Also ich habe das hautnah mitgekriegt. Ja.
Obwohl die so nett waren, hast du dann das Juckpulver aufs Klopapier.
Ja, das war so eine Gemeinschaft, ja, so ein Gemeinschaftsgang, den wir da hatten. Wobei wir natürlich nichts davon hatten, weil
man ist nicht dabei, wenn es sich vielleicht
wenn es juckt, ja.
Wenn es juckt, genau. Aber hast du das Gefühl gehabt, vielleicht manchmal im echten Leben tatsächlich den Lausbub geben zu müssen? Haben das die Mitschüler vielleicht erwartet? Der Hansi, der muss natürlich dann auch mal so ein Ding raushauen irgendwie.
Nein.
Übrigens, das war schon du.
Übrigens, die Juckpulvernummer, die hat dann der...
Die sind im Film gewonnen.
Ja, die sind übernommen worden. Ich glaub, die und dann noch 2 andere Sachen, die ich wirklich schon probiert habe in der Schule. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche. Da haben dann einen Eingang ins Drehbuch gefunden und ich bin dann auch honoriert worden dafür, für die Ideen. Mhm.
Du hast nämlich gerade gesagt, der Rektor auf dem Gymnasium hat dich natürlich Krause genannt, weil eigentlich Hans Krause.
Ja.
Und auf dem Filmplakat stand dann irgendwann Hansi Krause. Da hast du es, glaube ich, auch das erste Mal gesehen. Ne? Du läufst durch die Straße und siehst plötzlich,
wir hatten eine Riesenpremiere. Ja. Und da sind wir bei den Lausbuben-Geschichten. Da sind wir mit der Kutsche und in Kostümen von einem Kino zum anderen gefahren und haben uns da verbeugt. Und das ist ein Riesenplakat, das ist ein Kino am Sendlinger Torplatz. Die haben heute noch Riesenplakate über dem Kino gemalt. Mhm. Und da stand Hansi Kraus. Da habe ich zum Produzenten gesagt, ihr habt meinen Namen falsch geschrieben. Sagt er, nee, das ist schon richtig, weil ein Hans Krause, das hört sich so preußisch an, der kann nicht den Ludwig Thoma verkörpern. Mhm.
In Urbayern.
Ja.
Das geht nicht. Ne?
Das geht nicht.
Hast du dich schnell damit abgefunden, dann der Hansi Kraus zu sein? Oder?
Nein. Ich habe dann haben sie mir Autogrammkarten in die Hand gedrückt. Sag ich, was soll ich damit? Ja, da kommen dann Leute, die wollen, dass du das unterschreibst. Sag ich, wieso? Ich unterschreibe nichts. Ja, das sind Autogramme, da musst du Autogramme geben. Ich habe damit nichts anfangen können. Mhm. Wieso wollen die Leute ein Bild mit Unterschrift von mir? Und wieso heißt das Autogramme? Naja gut, ich habe es dann kapiert irgendwann und habe meine ersten Autogramme alle mit Hans Krause unterschrieben, also mit E.
Ja.
weil ich sauer war, dass man mich nicht gefragt hat. Mhm. Man hätte mich ja fragen können mit dem E. Ja? Ich hätte sicher nicht Nein gesagt, aber war sauer. Und dann hat es der Aufnahmeleiter gesehen, dass ich da mit Krause unterschreibe. Der hat mich so zusammengeschissen, seitdem unterschreibe ich nur noch mit Krause.
Also schon lernen müssen, wie das Business so funktioniert.
Ja, Hans Krause habe ich geschrieben. Mhm. Nicht Hansi Krause, sondern Hans Krause. Mhm. Und dann habe ich halt das I dazu getan und das E weggelassen.
Oh, ja. Du hast vorhin gesagt, dass deine Eltern dich eigentlich da ins Rampenlicht geschoben haben, vor allem deine Mutter. Gab es denn in diesen Jahren, die dann sehr, sehr erfolgreich waren, gab es da, würdest du sagen, mehr Momente, wo du gesagt hast, ja, ich bin total angekommen, ich genieße den Rummel, oder gab es die Phasen eigentlich gar nicht? Hast du eigentlich immer ein bisschen eher damit gefremdelt?
Ja, eher damit gefremdelt. Also die Phase, dass ich jetzt, die habe ich heute noch nicht. Weil ich spiele ja Theater. Mhm. In München ist ein Volkstheater, das Iberl.
Ja, so ein richtig schönes Wirtshaustheater übrigens.
Also ich liebe es. Ja. Und da kommen halt die Leute auch immer nach der Vorstellung und wollen Fotos mit mir machen. Und ja, ich verstehe die Leute dass sie Fotos mit mir machen wollen. Und ich stelle mich auch gern zur Verfügung. Ja. Aber wenn ich nach der Vorstellung in Ruhe mein Bier trinken könnte, das wäre mir lieber.
Mhm. Man hat es gerade auch hier übrigens gemerkt. Ne? Kolleginnen, Kollegen kommen her. Oh, Herr Kraus, können wir geschwind ein Selfie machen? Können wir ein Bild machen? Also da ist einfach noch eine große Popularität da.
Ja, aber andererseits ist es ein zweischneidiges Schwert. Ja. Weil einerseits, wenn ich die Popularität nicht hätte, würde ich kein Geld verdienen mit meiner Schauspielerei. Ja?
So ist es.
Ja. Also, und nehme ich es halt in Kauf.
Du hast mal gesagt, ich weiß nicht, ob du es geklaut hast, das Zitat, aber du hast gesagt, es ist ein geliebtes Scheißgeschäft. Die Schauspielerei.
Das ist geklaut.
Von wem ist es im Original?
Ein Schauspieler aus, mir fällt immer der Name nicht ein. Der hat, wenn Ludwig ins Manöver zieht, hat er einen Oberst gespielt. Das ist schon so lange her.
Egal, aber es ist natürlich was ja nicht nur dich wahrscheinlich bewegt hat, diese Ambivalenz, dass man sagt, eigentlich ist es ein Traumberuf, er hat aber einfach auch Schattenseiten.
Dieser Schauspieler, der hat mich gefragt, was ich denn werden will. Aha. Und dann habe ich gesagt, damals wollte ich noch Tierarzt werden, weil ich ein großer Bewunderer von Jim Egg war. Ja. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, mach das, Junge, mach das, weil unser Beruf ist ein geliebter Scheißberuf. Mhm. Da hat er mir das gesagt. Mhm.
Also das kann zum einen, die etwas negative Seite kann daher kommen, dass man sehr bedrängt wird, dass man, wenn man in Ruhe sein Bier trinken will, dann halt doch nochmal ein Autogramm geben muss oder sowas. Es kann aber natürlich auch der Teil sein, in dem man auf den Anruf wartet, der einem signalisiert, es geht weiter. Also es gab ja auch Durststrecken dann. Ja, nach der großen Popularität kam erstmal nichts mehr.
Das war mir egal, weil dann habe ich halt was anderes gemacht.
Du hast Erzieher gelernt.
Ja.
Das fand ich faszinierend, weil ich dachte so, hier das Scheinwerferlicht und pling pling und überhaupt. Und dann Erzieher. Du wirst es schon mal erzählt haben, aber mir noch nicht. Wie kam es dazu?
Meine Frau hat 8 Geschwister. Mhm. Und ich liebe Kinder. Also ich komme mit Kindern gut aus und die Kinder kommen mit mir gut aus. Und deswegen habe ich mir gedacht, wäre Erzieher mein Beruf. Und das hat wirklich Spaß gemacht. Da hatten wir einige Praktika im Hort und im Kindergarten und dann ein Jahr Praktikum im Freizeitheim. Und die Kinder, die haben mich geliebt. Also und ich sie, also wir sind alle wunderbar immer miteinander zurechtgekommen.
Was mich da immer so bewegt hat, ich dachte, wenn andere das gemacht hätten, die hätten wahrscheinlich immer das Gefühl gehabt, ihnen bricht ein Zacken aus der Krone, so von diesem Scheinwerferlicht dann sowas ganz Normales zu machen. Ja, ich glaube, das war nie dein Thema.
Nee, ich hatte auch kein Problem damit. Mhm. Ja, und dann war ich fertig mit der Ausbildung und dann musste ich mich entscheiden. Also entweder Schauspielerei oder Erzieher.
Ja.
Und dann habe ich eine Serie gekriegt.
Waldhaus,
genau. Ja. Und dann war es entschieden.
Mhm. Die Zeit manchmal vermisst? Also hättest du dir dein Leben vorstellen können, dann auch als Erzieher da weiterzumachen?
Ja, klar. Ich meine, es waren angenehme Arbeitszeiten zum Beispiel im Freizeitheim. Mhm. Da musste ich erst um 10, ich glaube um 10 oder um 11 anrücken.
Oh, künstlerfreundliche Arbeitszeit.
Ja. Und um 5 war Schluss. Mhm. Also das hätte ich mir schon vorstellen können, doch.
Du hast 2 Töchter,
ja.
2 Enkel. ja. Enkelin und Enkel. Ja. Spüren die manchmal noch den Erzieher? Also kommt da was zur Anwendung, was du gelernt hast?
Ich mag das Wort Erzieher auch nicht. Das ist komisch, man zerrt an den Kindern.
Und das, ja, ist nicht schön. Ja.
Nein, dann schon lieber Pädagoge. Mhm. Ich habe auch die Kinder nicht erzogen oder ich bin einfach mit ihnen ausgekommen und habe mit ihnen gespielt und habe mit ihnen irgendwelche Rätsel gelöst oder Fußball gespielt oder was auch immer. Mhm. Aber mit dem Zeigefinger war ich nie unterwegs.
Mhm. Dann auch als Papa eher nahbar und konnte man dich in den Arm nehmen und konnte man zu dir kommen oder?
Also meine Tochter hatte mal ein Interview. Mhm. Die ist ja auch Schauspielerin geworden. Hat den Beruf allerdings dann aufgehört, weil...
Geliebter Scheißberuf.
Ja, genau. Es hat ja dann doch nicht gepasst, was da so alles passiert in dem Beruf. Aber die ist mal interviewt worden und hat dann ist auch nach mir gefragt worden. Und wie sie denn mit mir ausgekommen ist. Und dann hat sie gesagt, einen besseren Vater hätte sie sich nicht wünschen können. Und ich meine, wenn man sowas hört, dann hat man doch nichts falsch gemacht. Oder?
Also ich kriege da ein bisschen Gänsehaut unter dem Pulli, weil das ist für einen Vater natürlich einfach ein
Traum. Mir hätte sie das wahrscheinlich nie ins Gesicht gesagt. Ja. Vielleicht, wenn wir drüber geredet hätten, vielleicht. Ja. Aber es war nie Thema. Mhm. Und da hat sie es eben gesagt und da muss ich sagen, das hat mir bestätigt, dass ich gut mit meinen Kindern umgegangen bin.
Ja. Ich habe vorher nochmal geguckt, du hast Anfang der 70er Jahre hast du bei der guten alten Bravo, hast du unheimlich abgeräumt. Ich glaube, der silberne Bravo Otto war auf jeden Fall dabei.
Ich glaube, 70 war das, ja.
Und zwei bronzene. Also da hat man schon gemerkt, du hast da auf die Bravo immer drauf gehört. Und dann habe ich was gehört, das hat mich wirklich überrascht. Du hast mal bei der Bravo gearbeitet.
Ja.
Dann habe ich sofort gedacht, der war bestimmt Dr. Sommer. Aber nein, du hast tatsächlich Kurierfahrten gemacht für die Redaktion oder für den Verlag.
Ja.
Wie kam es denn dazu?
Ja gut, ich kannte die ganzen Leute ja bei Bravo, ja. Und dann, wie du gesagt hast, gab es eine Zeit, wo ich nichts zu tun hatte als Schauspieler, weil ich bin ja da irgendwann dieser Lümmel- und Lausbubenzeit entwachsen. Und dann konnte man mit mir nicht so viel anfangen von der Produzentenseite her. Ja, und dann bin ich in ein Loch gefallen und habe gedacht, was machst du jetzt? Und ich, wie gesagt, ich habe mitgekriegt bei der Bravo, dass man da auch Kurier sein kann.
Ja.
Und habe angefragt, ob ich das auch machen kann. Und dann habe ich gesagt, ja, von hier aus. Und dann war ich der Kurierfahrer.
Aber auch hier wieder dieses Uneitle, dass man sagt, mir bricht da kein Zacken aus der Krone. Ich brauche jetzt einen Job oder ich will was machen. Ich will nicht zu Hause rumsitzen. Und ich mache das dann.
Ich habe auch bei der Post gearbeitet. Da war ich schon Schauspieler. Da habe ich bei der Pakete sortiert. Ja.
Also alles ehrenwerte Berufe, nicht falsch verstehen, aber natürlich nach diesem Hype, nach diesem hochgeschossen werden, hätte man da vielleicht auch so psychisch ein bisschen ins Schlingern kommen können. Passiert ja vielen Kolleginnen und Kollegen, dass die dann da ein bisschen...
Ja, mir, ich nicht.
Ganz stabil. Stabil gebaut, kann man das sagen?
Ja, schon.
Ja, wobei stabil gebaut, ich habe auch gehört, dass du einen sehr kompetenten, aber auch sehr oft genutzten Schutzengel hast.
Ja.
Du bist ein paar Mal ganz übel, vor allem vom Fahrradl, glaube ich.
Ja, mit neun Jahren hatte ich meine erste Todesbegegnung. Also wie nennt man das?
So Nahtoderfahrung oder so.
Genau, das war das Wort.
Hast du schon den Tunnel gesehen oder das helle Licht?
Ja, das später dann nochmal. Ja. Ich bin von einem Bus überfahren worden mit 9 Jahren. Und ich bin mit dem Radl von Schwimmen nach Hause gefahren, auf dem Radlweg. Und die Ampel war rot und ich fahre auf die Ampel zu, wird gelb-grün. Ich gebe Gas und neben mir ein Bus. Mhm. Und der ist rechts abgebogen. Und
dich voll erwischt.
Hat mich voll erwischt und hat mich unten rein. Ich weiß nicht, ob er von vorne über mich rein gefahren ist oder ob er mich von der Seite her reingezogen hat. Jedenfalls lag ich unter dem Bus.
Mhm.
Und Gott sei Dank ist er über mich nicht drüber gefahren, aber über meinen Radl. Und ich krabbel unter dem Bus raus, hatte überall an den Gelenken Aufschürfungen und blicke in eine Meute von Leuten, die mich ganz entsetzt anschauen.
Ja.
Die haben wahrscheinlich erwartet, eine Leiche vorzufinden.
Ja.
Und ich bin da unter dem Bus rausgekrabbelt und stand eben da. Und dann hat der Busfahrer das Radl unter dem Bus irgendwie rausgeholt und fragt mich, wie weit ich es noch nach Haus habe. Dann habe ich gesagt, das wären vielleicht noch 1 Kilometer wäre das gewesen oder anderthalb. Ja, dann wollte er mich mit dem kaputten Radl nach Haus schicken. Ja, und ich war natürlich total unter Schock.
Ja.
Ja, übrigens, Nahtoderlebnis. Da, in dem Augenblick habe ich mein ganzes Leben an mir vorbeiziehen sehen. Ich habe alle meine Freunde gesehen, meine Eltern, alle, die ich kannte, die in der Schule, alles.
Und wie man es manchmal so ja, hört, das Leben, die ja, ganze Galerie.
Vorbeigezogen. Ja. Und witzigerweise in Schwarz-Weiß.
Ah.
Das weiß ich heute noch, weil wahrscheinlich lag es daran, dass wir damals noch einen Schwarz-Weiß-Fernseher hatten. Aber wie gesagt, der wollte mich so nach Hause schicken und ich wär auch nach Hause, ich wär
ja, gegangen. Als Kind läuft man ja, vor allem unter Schock.
Und ich war es ja gewöhnt, mal im Rad zu stürzen und Abschürfungen zu haben, das war normal. Und da kam zufällig die Polizei vorbei, hat alles aufgenommen, mich ins Krankenhaus gefahren und dann habe ich von dem Busfahrer ein neues Fahrrad gekriegt. Aber wären die nicht vorbeigekommen, ich wäre so nach Hause gegangen.
Okay.
Und aber auch keiner dieser Zuschauer, der Leute hat irgendwas gesagt.
Seltsam.
Also,
wirklich seltsam. Ja. Also hoffen wir mal, dass 2026 der Schutzengel nicht so viel Arbeit hat bei dir.
Ansehen. Ja, nein, ich bin jetzt ruhiger geworden.
Bist ruhiger geworden.
Ja, ja, ich fahre nicht mehr so wild.
Das ist eine gute Nachricht. Ja. Eins muss ich unbedingt dich noch fragen, weil ich es nicht verstanden habe, damals als ich dann... Für die Kinofilme war ich zu jung. Ich bin 1970 geboren, also im Kino habe ich die Lümmelfilme und die Lausbubenfilme nicht gesehen. Dann aber natürlich mit meinen Eltern. Da war immer sehr erstaunt, dass die diese Streiche so lustig fanden im Film. Und wenn man selber mal irgendwas angestellt hat, daheim war sofort dicke Luft.
War also nicht
da
so lustig.
Habe ich gemerkt, da gab es irgendwie zweierlei Maß, aber okay. Aber warum hieß du im ersten Lümmelfilm Pepe Nietnagel?
Und dann Notnagel.
So, und dann im zweiten Pepe Notnagel. Was war das für eine...
Da
verziehst du das Gesicht.
Ja, ich musste mit Herrn Alexander auskommen.
Peter Alexander.
Ja. Und der Peter Alexander, den kannte ich ja auch nur vom Fernseher. Und der hatte Mitspracherecht. Der muss irgendwie auch Kohle mit drin gehabt haben bei der Produktion oder so. Mhm. Das weiß ich nicht genau. Aber der hat es besser gefunden, wenn ich Notnagel heiße und nicht Nietnagel. Und drum war, ich glaube, das war nur der eine Film, wo ich Notnagel hieß.
Ja, ja. Oder, im dritten war es dann wieder Nietnagel. Ja,
da haben sich auch viele Fans gewundert. Und das war das mit dem Herrn Alexander.
Der scheint dir jetzt nicht der sympathischste Kollege gewesen zu sein. Wie war, also ich hätte, wenn du mich fragst, in all seinen Filmen und so, ich sage, sicher der freundlichste Mensch der Welt.
Den konnte man ein- und ausschalten. Sobald die Kamera gelaufen ist, war das der Herr Alexander.
Ja.
Und ansonsten, ja, also ich bin nicht ausgekommen mit ihm. Er war sehr arrogant.
Arrogant.
Ja, ja. Und manchmal habe ich so den Eindruck gehabt, war er eifersüchtig auf mich, dass ich...
zu viel Aufmerksamkeit bekommen
habe. Ja, dass ich eigentlich der Hauptdarsteller war und nicht er. Und ich hatte mal ein Interview oder sollte ein Interview haben, bei Karin Nebel war das, glaube ich. Und da war der Herr Alexander kurz vorher gestorben und ich war einer der Letzten, der mit ihm noch gedreht hat. Da hat man mich zu einem Interview eingeladen und da gab es vorher eine Probe. Und dann habe ich halt gesagt, was ich von Herrn Alexander halt. Daraufhin hat man mich ins Büro bestellt und gesagt, ja, also die Sendung ist jetzt leider zu lang geworden. Ach. Wir müssen Ihr Interview rausnehmen.
Gut, ich meine, in einer Sendung, in der man den Mann hochleben lässt,
kam das
Interview dann wahrscheinlich ein bisschen...
Na gut, man hätte ja auch mit mir reden können und sagen, also das, was Sie jetzt in der Probe erzählt haben, das können Sie so nicht sagen. Dann hätte ich mich zurückgehalten. Also.
In wen warst du mehr verliebt? In Hannelore Elsner oder in...
Ja.
Uschi? Ah, in Hannelore Elsner.
Ja.
Das war der Schwarm für die erste Schwarm.
Ja, und ich durfte sie zum Schluss des Films küssen.
Aha.
Da habe ich, auf die Szene habe ich hingefiebert.
Hast du die Proben in die Länge gezogen?
Nein, das nicht, aber also auf die bin ich, also auf die bin ich wirklich abgefahren. Und Uschi war mehr so ein Kumpel.
Ja.
Mit der bin ich wunderbar ausgekommen, heute noch, wenn wir uns treffen. Ich meine, Uschi schaut heute noch gut aus.
Ja.
Absolut. Die hat damals auch wunderbar, aber sie war irgendwie nicht so mein Typ.
Du hast vorher ja auch schon mal so gesagt, diese Schublade, in die man dich gesteckt hat, der Lausbub, der Lümmel. Wenn du das alles jetzt so, jetzt bist du 73, da darf man zurückschauen. Nicht zu viel, sonst ist auch doof, aber würdest du sagen, Segen oder Fluch?
Die Schauspielerei.
Die Schauspielerei, aber auch dieser frühe Ruhm, diese frühe Popularität, stark verbunden eben mit genau diesen, heute sagt man, Kultfilmen.
Nee, also ich würde mein Leben nicht anders, wenn ich die Möglichkeit hätte, nicht anders leben. Also ich bin mit meinem Leben zufrieden und finde es wunderbar, wie es gelaufen ist. Aha. Und ich muss sagen, ich habe Glück gehabt.
Ja.
Ich habe immer sehr viel Glück gehabt in meinem Leben.
Das ist schön, dass du das sagst. Weil man hätte jetzt auch meinen können, dass vielleicht so ein, man hätte sich jetzt auch eine Karriere so in der Rückschau bauen können, die so ein bisschen behutsamer beginnt, vielleicht auch ein paar Jahre später, nicht mit so ganz markanten Rollen. Und vielleicht hätte dir das dann geholfen, kontinuierlicher dann auch größere Projekte machen.
Ja gut, ich habe ja nie vorgehabt, Schauspieler zu werden.
Ja, insofern.
Ich sage immer, ich habe mir den Beruf nicht ausgesucht. Mhm. Der hat sich mich ausgesucht. Mhm. Weil ich bin ja da reingeschmissen worden, wie die Jungfrau zum Kind. Ja. Also, habe ich ja schon erzählt vorhin alles, wie ich dazu gekommen bin. Und aber trotzdem, ich muss sagen, es war für mich ein Glücksfall.
Ja, also wenn wir nochmal das aufgreifen mit dem geliebten Scheißberuf, die Liebe überwiegt.
Ja. Manchmal war es natürlich ein Scheißberuf, klar, wenn ich nichts zu tun hatte und schauen musste, wo komme ich unter, wo verdiene ich mein nächstes Geld. Ja. Mhm. Und darum habe ich eben solche Sachen gemacht wie Kurierfahrer bei Bravo oder bei der Post gearbeitet oder was habe ich noch, irgendwelche anderen Sachen noch gemacht. Ja, bei einem Freund gelötet, irgendwelches Leiterplatten zusammengelötet oder so.
Ja, aber dadurch auch nie den Kontakt zum echten Leben verloren. Ist wahrscheinlich auch kein Fehler. Hast du irgendwelche Wünsche für 2026? Gibt's so, oder du wirkst auf mich total geerdet, total im Hier und Jetzt. Ich nehme mal an, dass du da jetzt nicht mit exotischen Wünschen ankommst, aber gibt's da was?
Ja, das besser verläuft wie das letzte, weil das letzte war.
Meinst du, das ist persönlich?
Persönlich, ja. Unfälle gehabt und Wasserschaden und das 25 ist nicht gut gelaufen. Mhm. Bis auf ich hatte wieder zu tun.
Ja.
Also als Schauspieler. Also nicht nur Theater. Mhm. Theater läuft ja schon seit 20 Jahren. Aber da ist ja auch hier Bergretter mitgespielt und in einem Film, der heißt Baumgeflüster.
Ja. Aber dann halt mal fest, 2026 kann für dich eigentlich nur besser werden.
Besser werden, ja.
Und ich komme nochmal zurück auf den Anfang. Du hast die Goldene Hochzeit nicht richtig gefeiert. Vielleicht hat das auch ein bisschen gefehlt, 2025. Hol's einfach nach.
Och, nee. Wie gesagt, ich bin froh, wenn ich mal Ruhe habe.
Ich bleib da dran. Ich piesack dich da noch ein bisschen. Hansi, es hat mich unheimlich gefreut, dass du da warst. Dir und deinen Lieben alles Gute.
Danke.
Und für 2026 drücke ich dann wirklich die Daumen, dass der Schutzengel nicht gebraucht wird.
Ja, genau. Das ist wichtig.
Das ist wichtig. Ich danke dir.
Bitte.
Assenheimers Promi Talk. Jede Woche neu. Auch in der ARD Mediathek. SWR 4. Da sind wir daheim.